herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer neuen Folge von Pop, Kunst, Seele. Fantastisch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das sagt man immer so, als ob es ein Radioprogramm wäre, aber irgendwie, finde ich, klingt das gut am Anfang, so als ob man jetzt in die angeschlossenen Funkhäuser schaltet. Das machen wir nicht ganz, aber ich bin zum Glück auch nicht alleine da. Herzlich willkommen in einer Viererrunde. Jay, Gofi und unsere Gästin Marlies. Schön, dass ihr alle da seid.
Ja, vielen Hallöchen. Dank, dass ich hier sein darf. Hi.
Hallihallo. Palim, palim.
Vielleicht sollte ich an dieser Stelle schon mal darauf hinweisen, liebe Zuhörerinnen, dass dies eine Folge ist im Rahmen des Podcastons.
Ja.
Das ist eine Aktion, von der ihr möglicherweise noch gar nicht so unbedingt was gehört habt. Es sei denn, wir haben im Vorfeld dieser Folge schon noch mal ein bisschen Werbung gemacht und gesagt, dass das der Fall ist. Also der Podcaston ist eine Aktion, bei der PodcasterInnen gemeinnützige Organisationen vorstellen. Und zwar, und das sind ganz schön viele, also es sind insgesamt 2500 Podcasts, allerdings nicht alle aus Deutschland, sondern aus über 65 verschiedenen Ländern, also das läuft mehrsprachig natürlich. Und in Deutschland gibt es aber eben auch so ein paar, die da mitmachen, wir gehören dazu. Und diese Folgen erscheinen alle in derselben Woche, nämlich vom 14. März bis zum 20. März. So, das ist dann also einmal geballt Podcastern. Und wir sind jetzt sozusagen mit dabei und machen aufmerksam auf gemeinnützige Organisationen. Und so, man erhofft sich irgendwie erstmal, alle Podcasts denken so, ey, schön, wir machen mit, dann sieht man uns vielleicht auch mal in anderen Teilen der Podcast-Szene. Und die gemeinnützigen Organisationen freuen sich, dass sie mal so ein bisschen eine Plattform kriegen, ne? wo gezeigt wird, was ihr so macht. Und deshalb, Marlies, bist du heute mit der Blue Box, also für die Blue Box sozusagen, bei uns zu Gast. Das ist total schön, dass ihr mitmacht. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank, dass wir mit dabei sein können. Mega.
Ja, wir werden euch gleich noch ein bisschen besser kennenlernen, aber wir haben noch Ansagen zu machen.
Ja, dann mache ich das einfach mal. liebe Freunde, es ist kurz bevor es losgeht quasi. Und wir haben, wie wir ja schon oft gesagt haben, vom 27. bis zum 29. März treffen wir uns mit allen HossarchistInnen Deutschlands, die Zeit und Lust haben und sich rechtzeitig angemeldet haben, in Altenau zur HossaCon. Hossa Talk für ein paar Hereingeschneite ist sozusagen ja der Schwester- oder Mutter-Podcast von Popkunstseele. Und da geht es ein bisschen um andere Themen, aber könnte sein, dass es heute sogar auch ein paar Überschneidungen gibt. Mal schauen. Wie dem auch sei, wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, zur Zeit dieser Aufnahme wissen wir nicht, ob wir ausgebucht sind oder nicht. Einfach euch in Altenau beim EC-Tagungshaus melden und gucken, ob ihr noch dazukommen könnt. Es gibt auch ein gewisses Kontingent an Tagesgästen, Fremdschläfern, wie auch immer. Auch hier, sorry, wir nehmen natürlich im Vorfeld auf, können wir jetzt gerade nicht genau sagen, wie es zum Erscheinungstag aussieht. Einfach dort fragen, ob das noch möglich ist oder nicht. Und wir freuen uns auf jeden Fall riesig auf dieses Wochenende. Arbeiten wir jetzt ja nun auch schon eine ganze Weile drauf zu. Und das wird einfach fantastisch. Eine große Sause mit viel Kennenlernen, Zeit für Gespräche und den einen oder anderen Wein.
Und den Link und die Kontaktmöglichkeiten und die Infos findet ihr natürlich auf der HossaTalk-Webseite. Das müsst ihr jetzt nicht irgendwie umständlich ergoogeln. Wie findet man denn wohl die EC-Tagungsstätte? Guckt da einfach auf die Webseite und dann werdet ihr dahin geleitet. Das findet man.
Ich darf euch nochmal auf die Griechenlandreise hinweisen, die tatsächlich stattfinden wird. Es war nicht ganz klar, ob wir genug Anmeldungen bekommen würden, aber jetzt ist es soweit. Diese Griechenlandreise wird stattfinden. Wir gehen auf die Spurensuche von Paulus, alias Saulus aus Tarsus. Wir gehen an die Orte, wo er das erste Mal europäischen Boden betreten hat. Philippi, Athen, Thessaloniki, Korinth und so weiter. Und wenn ihr Lust habt, es gibt noch so ein paar ganz, ganz wenige Plätze, die ihr euch noch ergattern könnt. Diese Reise findet statt in der Woche vor Pfingsten, vom 17. Mai bis zum 24. Mai. Das wird ziemlich cool. glaube ich persönlich, das, für mich wird das so eine Entdeckungsreise, glaube ich. Also mal so gucken, wo der aufgeschlagen ist. Und ich finde es ganz interessant, mich gerade mit dem Mann zu beschäftigen. Nochmal so vielleicht mit so einer neuen Herangehensweise. Also wenn ihr da Bock drauf habt und gerne dabei sein wollt, dann schaut bitte mal auf der Webseite chavaja.de vorbei. chavaja.de. Griechenlandreise. Da seht ihr das Programm und wie viel das kostet und wie ihr euch anmelden könnt. Das wäre doch ganz toll. Marlies, schön, dass du da bist. Du bist hier als die geschäftsführende Gesellschafterin der Blue Box GmbH.
Das ist korrekt. Ja,
das ist doch der offizielle Titel von dir, oder?
Ja.
Marlies Friedrichsmeier.
Fancy. Ja.
Also das heißt, du bist eine der Leiterinnen der Blue Box.
Genau, genau. Wir sind im Doppelpack sozusagen als Doppelspitze in der Blue Box tätig. Mein Kollege ist Carsten Mollica, der macht mit mir zusammen sozusagen die Geschäftsführung. Und wir sind auch beide die einzigen Gesellschafter.
Okay. Willst du uns mal so ein bisschen erzählen, was ihr macht, was die Blue Box für eine Arbeit ist? Manche Leute kennen sie, wenn sie den Namen Thorsten Hebel vielleicht kennen und dann vielleicht irgendwann schon mal mitbekommen haben, dass Thorsten Hebel derjenige ist, der das mitgegründet hat.
Genau.
Und da tauchte dieser Name vielleicht für die einen oder anderen schon mal ein bisschen auf dem Radar auf, aber andere Leute haben das wahrscheinlich noch nie gehört. Was macht ihr in der Blue Box so?
Ja, die Blue Box ist eigentlich 2009 entstanden und du hast schon recht, Thorsten Hebel hat damals die Arbeit gegründet. Er hat sich einen Ort gewünscht, wo Kinder und Jugendliche einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl bekommen von Wertschätzung und von gesehen werden. Und er hat eben die künstlerische Methode gewählt, um ja, Kinder und Jugendliche sozusagen zu berühren und ihnen eine Plattform zu geben, um mehr aus sich herauszuholen beziehungsweise zu entdecken, was alles so in ihnen steckt. Und ja, da haben wir 2009, ich war dabei noch als ehrenamtliche Mitarbeiterin, damals war ich in der Gemeinde von Thorsten, genau, gab es so eine Zeltwoche mitten hier in Lichtenberg, also an einem Ort, wo ja viel Kinderarmut ist, wo viel Herausforderungen für Kinder und Jugendliche einfach an der Tagesordnung sind. Und da hat er gesagt, da will ich aber hin, genau an den Standort. Und dann hat er mit so einer Zeltwoche gestartet, da gab es dann eine Art Casting, aber jeder ist weitergekommen. Und dann hat man begonnen quasi mit Musik, Schauspiel und Tanz für Kinder und Jugendliche. Und das wurde total gut angenommen. Also diese Zeltwoche wurde überrannt von Kindern und Jugendlichen, weil die auf einmal gemerkt haben, boah, hier passiert irgendwas in unserem Bezirk. Hier werden wir auf einmal gesehen, wir bekommen eine Stimme, wir dürfen hier irgendwie dabei sein. Und das kostet nicht mal was. Das, glaube ich, hat ziemlich viele Kids angesprochen. Und genau, und dann ist die Blue Box so Stück für Stück gewachsen in den letzten 15 Jahren.
Was ist denn an Lichtenberg so besonders, dass das genau dort passieren sollte?
Naja, also Lichtenberg hat einfach eine sehr hohe Anzahl an Menschen, die hier leben. Insgesamt 300.000 hat unser Bezirk. Wir haben in unserem Umkreis hier 3.000, die gerade auf unseren Standort gucken. Wir haben 55.000 Kinder und Jugendliche in unserem Bezirk. Davon sind 13.500 Kinder von Kinderarmut bedroht oder leben sozusagen in Kinderarmut. Und das ist ganz unterschiedlich. Ne? Also es geht nicht nur um monetäre Armut, es geht vor allen Dingen auch um Vernachlässigung und andere Dinge, die da eine Rolle spielen. Und deswegen ist der Standort eigentlich ziemlich gut, um Kinder und Jugendliche zu stärken, ja, weil sie es einfach brauchen.
Genau. Der Name Blue Box hat so eine, warum habt ihr das so genannt? Also es ist ein cooler Name, ihr schreibt ihn auch cool. Das Blue wird ohne E geschrieben und das Box wird mit K und S geschrieben. Aber was, wo kommt der Name her?
Genau, also die Schreibweise ist Lautschrift. Und das kommt so aus dem Film- und Fernsehverfahren, also so dieses Bluescreen-Verfahren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da wird auf einen Hintergrund wieder ein Bild projiziert. Und wir haben damals, als der Name überlegt wurde, war die Idee, dass man Kindern und Jugendlichen auch nochmal eine neue Plattform gibt, also einen ganz neuen Hintergrund schafft, wo sie sich selbst entdecken können, wo sie selbst sozusagen ihre ganzen Ideen und ihre Wünsche und vor allen Dingen Begabungen irgendwie zum Ausdruck bringen können. Das heißt, alles, was sie so im Gepäck hatten, kann ja einfach sozusagen im Gepäck bleiben und dann können sie eben nochmal aber ganz neu starten. Das sagt so dieses Verfahren.
Ja, aber mach doch erst noch mal ein bisschen mit der Geschichte weiter, dass wir sozusagen so, jetzt sind wir ja immer noch in 2009, ist ja jetzt nun schon 17 Jahre her.
Bin schon echt lange am Start.
Also die Blue Box gibt's gibt schon ganz schön lange, ja, genau. Also vielleicht erzähl uns einfach noch mal ein bisschen weiter von der Geschichte, weil bei euch hat sich ja echt viel getan.
Also wie gesagt, 2009 gestartet mit dieser Festwoche, dann war schon klar, dass die Kinder und Jugendlichen ein Rieseninteresse an dieser Arbeit haben und dann haben wir eben so Stück für Stück gestartet, Workshops in Lichtenberg zu implementieren. Das heißt, es gab eben dieses Angebot Theater, Schauspiel, Musik, immer in Kombination mit einer guten Beziehungsarbeit. Also wir haben immer schon darauf geachtet, dass die Jugendlichen nicht nur zu uns kommen und haben sozusagen diesen künstlerischen Impact, sondern wir haben schon auch versucht zu schauen, dass es eben viel darum geht, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen, ihnen zuzuhören, überhaupt erstmal zu erfahren, was brauchen sie eigentlich gerade. Und dann sind wir so in Lichtenberg umhergezogen. Das heißt, wir haben mehrere Standorte durchlebt, waren einmal in einem Hochhaus, in einem Center hier ganz oben drin, sind dann wieder umgezogen und so. Und irgendwie waren wir auch nicht so richtig gewollt im Bezirk, weil wir ein paar Sachen anders gemacht haben, als eigentlich ursprünglich die Kinder- und Jugendarbeit so umgesetzt hat. Deswegen mussten wir uns da ganz schön durchboxen, bis wir dann endlich 2015, eigentlich 14, das Grundstück hier, wo wir jetzt den Standort haben, kaufen konnten. Das haben wir auch nur geschafft, weil wir eine großartige Stiftung an unserer Seite hatten, die die Finanzierung dafür gestellt hat. Und damit konnten wir sozusagen dann endlich nach einigen Jahren, also es waren dann 9 Jahre rum, ein wunderschönes Zentrum bauen, den Ansprüchen entsprechend für die Blue Box und konnten dann auch eine Kita mit dazu nehmen. Das heißt, 2015 haben wir dann diesen Bau hier abgeschlossen. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie so eine kleine Insel. Also man hat drumherum sehr, sehr viele Hochhäuser, also 3000 Menschen gucken alleine auf die Blue Box und dann hat man hier so einen kleinen Bau, der blau angemalt ist. Und da sind wir tagtäglich mit 150 Kindern in der Kita und mit ungefähr genauso vielen Jugendlichen, die hier tagtäglich ein- und ausgehen.
Auf eurer Webseite gibt es ein ganz tolles Video, ich glaube, das ist mit einer Drohne gefilmt, ne? Da fliegt die so über diese Blöcke und die sind wie so ein Karree um eure Blue Box rumgebaut im Prinzip. Und ihr seid da so mittendrin, in so einem, das sieht ganz toll aus. Ja. Also wie so eine kleine Welt in diesem Viertel. Ja,
genau. Ja, so beschreiben es tatsächlich auch viele Kinder und Jugendlichen so, dass unsere kleine blaue Insel, auf die wir gerne kommen.
Ich komme ja nun auch aus der Jugendarbeit. Wieso wart ihr nicht gewünscht oder die Art, wie ihr arbeitet, nicht gewünscht? Was war da anrüchig dran für Stadt oder wen auch immer?
Ich glaube, das hat viel mit auch den Finanzierungsformen zu tun. Also wir haben schon immer curriculare Arbeit angeboten, was bedeutet, wir haben nicht die Türen geöffnet und alle Kinder kommen und können sich einfach in den Räumen aufhalten und sich beschäftigen für sich, sondern wir haben ganz gezielt eben Förderung angeboten, ne? Künstlerische Angebote für Kinder und Jugendliche geschaffen, die eben gezielt waren, aber auch kostenfrei. Und das ist tatsächlich schwierig gewesen, bisher zu finanzieren hier im Bezirk. Wir haben, ich glaube, 2022 haben wir die erste Förderung für curriculare Arbeit hier erhalten. Also was eben bedeutet, dass wir ein festes Angebot haben, was zeitbegrenzt ist und was halt eben mit einem speziellen Ansatz verbunden ist. So.
Also war quasi eigentlich auf dem Schirm, man macht offene Jugendarbeit, jeder kann kommen und da macht man dann irgendwelche Angebote, wer kommt, der kommt. Und ihr habt quasi gesagt, nee, wir wollen konkrete Jugendliche für eine konkrete Zeit in dem und dem Bereich ihres Lebens fördern. Und das hat für Irritation gesorgt.
Richtig. Damit sind wir erstmal angeeckt, ja.
Ja, aber ist ja schön, dass ihr das sozusagen mit eingespielt habt und das jetzt gesehen wird als eine Form von
Absolut.
Jugendarbeit.
Wir sind, inzwischen sind wir ein sehr etablierter Träger hier in Lichtenberg und haben eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit dem Bezirk, mit dem Rathaus, mit vielen, vielen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, die hier sind. Das ist tatsächlich richtig toll gewachsen so in den letzten Jahren.
Marlies, du machst seit 2007 schon Theaterworkshops so und warum sucht ihr euch gerade sowas aus in der Jugendarbeit oder in der Kinderjugendarbeit? Welche Erfahrung machst du damit?
Genau, ich habe ganz ursprünglich 2007, da habe ich Workshops angeboten bei mir im Gemeindekontext. Das heißt, ich habe einfach so einen kleinen Schauspielworkshop gegeben und habe da eben meine Erfahrungen mitgemacht, was das eben bei Kindern und Jugendlichen vor allen Dingen eben auslösen kann, wenn man künstlerische Angebote ihnen gibt. Und das ist wahnsinnig vielfältig, ne? Kunst bedeutet eben auch, dass du auf einmal in Rollen schlüpfen kannst oder also gerade im Schauspiel in Rollen schlüpfen kannst, die du vielleicht selber von dir noch gar nicht kennst oder die Dinge zum Ausdruck bringen, die eben sehr besonders sind oder die dir halt eine Möglichkeit geben, die du ja sonst vielleicht nicht so erfahren hättest. Und das macht was bei Kindern und Jugendlichen, weil sie auf einmal Dinge bei sich selbst erkennen, die ihnen auch in anderen Alltagssituationen total hilfreich sein können. Vom Ausdruck des Sprechens bis hin zu Inhalten und dem Aufstellen. Also es macht ja ganz viel mit Körperhaltung, Spannung und so weiter.
Und wie kann man sich das vorstellen? Also, keine Ahnung, jetzt habe ich so verstanden, dass die Blue Box ist ja kein Jugendzentrum im klassischen Sinne, wo du dann irgendwie hingehst und einen Kaffee trinkst und einen Fotoworkshop machst oder sowas, sondern man muss sich anmelden. Und dann, jetzt gut, ihr seid bekannt inzwischen. Ne? Leute wissen, das ist die Blue Box. Meine große Schwester war schon da oder so. Und dann kommen die und schauen sich euer Programm an und sagen, ja, ich will mal Schauspielerin werden. Und dann belegen die irgendwie so eine Klasse quasi. Wie kann man sich das... Ja, und dann? Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert dann?
Genau. Genau, ich glaube, vielleicht kann ich das an einem Beispiel von einem Kind mal ganz gut erklären. Super, also, wenn so ein Kind zu uns kommt, dann geht es hier den Gang lang, dann kommt es die Treppe hoch und dann steht schon mal eine Mitarbeiterin da und sagt, hey, Jasmin, herzlich willkommen, dass du da bist. Schön, dass du uns heute besuchst. Und es wird mit dem Namen angesprochen und es geht dann in unsere Räume rein und oben an der Treppe, wo eben die Workshop-Räume dann beginnen, steht wieder eine Mitarbeiterin und sagt, hey, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich auf den Tag mit dir oder auf den Nachmittag mit dir. Und dann geht es sozusagen in die Räume. Bei uns ist es immer so, dass eine Pädagogin und ein Künstler oder eine Künstlerin zusammenarbeiten in einem Workshop. Das heißt, wir haben immer sozusagen die doppelte Begleitung. Einmal die künstlerische Förderung, also das Herausarbeiten von den Stärken der Kinder und auf der anderen Seite die pädagogische Begleitung, wo Kids die Möglichkeit haben, auch in herausfordernden Situationen quasi begleitet zu werden, ohne gleich den künstlerischen Prozess unterbrochen zu haben. Und dann bekommen die erstmal einen Raum, wo sie zusammenkommen und mit einem kurzen Austausch und Spiel über ihren Tag berichten können. Das heißt, da sind Menschen, die hören ihnen erstmal zu und fragen, wie es ihnen geht, was sie erlebt haben an dem Tag und was genau bei ihnen los ist. So. Und da kommen immer schon sehr viele Sachen zum Vorschein. Und wenn ich jetzt auf Jasmin nochmal zurückgehe, Jasmin sitzt dann da und erzählt vielleicht, wie es ihr gerade geht und die Pädagogin und der Künstler, die besprechen sie, also wissen dann schon, okay, so können wir vielleicht heute den Workshop gestalten. Und dann geht es eben an die künstlerische Umsetzung und auf einmal kommen die Kinder eben in einem Prozess zusammen, lernen miteinander umzugehen, unsere Werte, die wir vermitteln, miteinander zu tragen und dann eben auf etwas hinzuarbeiten. Weil unsere Workshops sind sozusagen immer auf eine bestimmte Zeit und enden immer in einer großen Bühnenproduktion. Das heißt, die Kinder werden darauf dahin begleitet, dass sie irgendwann den Mut haben und die Kraft haben, das auf einer großen Bühne aufzuführen, was sie in den künstlerischen Workshops gelernt haben. Und das ist sehr bewegend, weil viele Kinder tatsächlich einfach spüren, was auf einmal in ihnen steckt und das halt auf so eine große Bühne bringen. Und das macht total viel mit denen.
Wie alt sind die?
zwischen 6 und 18.
Und ich nehme an, da gibt es dann altersgemäß verschiedene Klassen oder genau. Gruppen, Workshops sozusagen. Genau. Und ist dann die große Aufführung, da kommen dann aber alle zusammen, alle Altersgruppen und arbeiten an einem Stück sozusagen.
Ja, genau. Mhm. Die großen Bühnenproduktionen sind immer mit einem Überthema sozusagen gesetzt. Also jetzt haben wir gerade zum Beispiel das große Jahresthema Ein strahlendes Herz. Vorher hatten wir das feste Standbein. Also es ging darum, den Kindern sozusagen zu vermitteln, dass sie, was passiert, wenn ich ein Bein feststehend habe und das andere sozusagen mein Spielbein ist. Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich fest im Leben stehen? Und wenn ich einen festen Halt habe im Leben, kann ich auf einmal auch ein strahlendes Herz haben, weil eben Dinge zum Ausdruck kommen können, die eben ganz tief in mir stecken. Und mit diesem Jahresthema sozusagen werden eben die Workshops auch, setzen sich die Workshops auseinander und dann wird alles eben auf so eine große Bühnenproduktion hingearbeitet und die Kinder können eben dann selber Musik schreiben bei uns, selbst die Stücke mit gestalten und dann am Ende kommt eine große, riesen, tolle Bühnenproduktion raus. Das ist ja mit meistens so um die 100 Kinder, die dann auf der Bühne stehen gemeinsam und eigene Songs singen. Und ein eigenes Stück, geschrieben haben. Ja, das ist sehr cool.
Das heißt, dass zu Beginn des Prozesses gibt es noch gar kein fertiges Stück, was jemand jetzt mit eingebracht hat und gesagt hat, das proben wir jetzt, sondern das entsteht alles gemeinsam in diesem gemeinsamen Prozess. Genau. Das ist ja fantastisch. Finde ich ganz toll.
Ja, das ist richtig cool, weil die Kids tatsächlich alles, was sie mitbringen aus ihrem Alltag, aus dem, was sie bewegt und beschäftigt, in so Prozessen aufarbeiten und dann eben auf die Bühne bringen. Und da kommen echt bewegende Stücke bei raus. Auch weil wir eben einen sehr professionellen Musiker und Produzenten zum Beispiel mit im Haus haben, der mit den Kindern eben Schreibwerkstätten macht. Die können natürlich nicht von A nach Z sozusagen ein ganzes Musikstück vielleicht schon alleine machen, aber sie können ganz viele Sachen, also in ganz vielen Dingen sich beteiligen. Und dann merkt man eben auch, das sind ihre Stücke, die sie geschrieben haben. Und das hört man wirklich in all den Produktionen, die wir schon gemacht haben, hört man das. Also man kann sich auf Spotify oder so kann man sich unsere Musik anhören, die Kids geschrieben haben. Das sind coole Stücke, ja.
Geil. Cool. Und ist es dann quasi, ich stelle mir jetzt ein Musical vor, was dann zur Aufführung kommt, weil da ja irgendwie Schauspiel, Musik, Gesang, Tanz quasi gut verbunden werden kann. Ist das in meinem Kopf richtig?
Ja, kann man sich schon ein bisschen so vorstellen, finde ich. Ja, eigentlich schon. Es ist viel es gibt immer einen Höhepunkt, es gibt immer viel Zeit zum Lachen und zum Spaß haben. Und am Ende stehen alle Kinder auf der Bühne und performen ihren Abschlusssong. Und das ist sehr besonders.
Aber darf ich da noch mal kurz nach dem künstlerischen Prozess fragen, weil das ist jetzt also verschiedene Altersgruppen, verschiedene Workshops mit verschiedenen Schwerpunkten. Ja. Ja. Daraus quasi ein Stück zu stricken, erscheint mir wahnsinnig kompliziert. Ich bin ja nun auch schon seit vielen Jahren in einem Musik-Comedy-Duo unterwegs und zu zweit ist das manchmal schon gar nicht so leicht, ein Sketch auf die Bühne zu bringen, ne? Wo du dann quasi, manchmal fließt es so raus und manchmal ist es natürlich schwierig und dann streitet man sich, nein, das müsste so gehen oder so. Also ich will nur sagen, schon wenn man nur zu zweit ist, ist so eine Arbeit durchaus nicht konfliktlos und da kriegt man das dann irgendwann hin. Aber bei so einer großen mehrspartigen Produktion. Ja. Wie macht ihr das? Wie läuft das? Wie funktioniert das?
Also das hat, glaube ich, mehrere Aspekte. Einmal, wir haben natürlich dann eine Regisseurin, die halt das sozusagen begleitet, ne? Die dann eben auch diesen künstlerischen Prozess am Ende sozusagen zusammenführt. Aber wir haben vor allen Dingen, glaube ich, eine sehr wertschätzende und starke Kommunikationsbasis, die uns mit Werten prägt oder trägt, wo wir uns schon miteinander gut verständigen können hier. Wir sind ein Riesenteam. Also inzwischen haben wir 70 festangestellte Mitarbeitende, wahnsinnig viele Honorarkräfte und Ehrenamtliche, die dabei sind. So eine Produktion läuft locker mit 100 bis 150 Mitarbeitenden, die dabei sind. Das ist ein Riesending. Und das stimmt, da muss jemand irgendwie so ein bisschen die Richtung vorgeben. Aber um ehrlich zu sein, sind es meistens unsere Werte, die uns da so durchtragen. Mhm. Und natürlich ist es nicht komplett konfliktfrei. Also so ist es dann auch nicht. Es gibt natürlich Sachen, die ausdiskutiert werden. Und es gibt auch mal einen Streit, der da mit reinspielt oder so. Aber ich glaube, so die Basis ist klar. Wir haben ein Ziel mit den Kindern. Und am Ende ist der Blick ganz klar fokussiert auf die Kinder und Jugendlichen. Und das trägt so eine Produktion total durch. Und das feiern dann auch alle. Also das ist halt das wahnsinnig Großartige, dass die Mitarbeitenden alle halt von dieser Vision und von dem, dass man halt Kinder und Jugendlichen, die sonst diesen künstlerischen Prozess ja nie so erleben könnten, weil eben in dieser Professionalität kostenfrei sowas zu haben, das haben halt die meisten Kinder und Jugendlichen hier in diesem Bezirk einfach nicht. Und das ist schon fantastisch. Und an diese Vision glauben die halt alle, ne? Also so, die wissen, wir machen das schon für einen richtig guten Zweck und das vereint uns total.
Ja. Toll.
Du hast mehrfach Werte gesagt, Werte, die euch leiten in der Arbeit. Welche sind das?
Also Professionalität, Respekt, Wertschätzung sind so, sage ich mal, tragende Werte, die uns verbinden. Vor allen Dingen den Respekt miteinander, ne? Also respektvoller Umgang miteinander. Wir reden nicht übereinander schlecht. Also so eine Sache, ne? wo wir einfach, wir sagen, jeder ist willkommen bei uns. Und das ist nicht nur eine Floskel, die wir so dahin sagen, sondern das meinen wir auch so. Die Menschen, die hierher kommen, die sagen uns immer wieder so, das ist krass, man spürt hier so eine Wertschätzung irgendwie, wenn man hier reinkommt in eure Räume. Und ich glaube, das ist eine Grundhaltung, die wir, ja, für uns irgendwie erarbeitet haben. Auch nicht immer einfach und so, aber eine Haltung, die uns irgendwie trägt. Und die man spürt, wenn man herkommt.
Ich frage mich, kannst du merken, was das mit den Kindern, mit den Jugendlichen macht, wenn die durch so einen Prozess gegangen sind? Also ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, was ist der Unterschied für eine Kindheit und Jugend mit der Blue Box und ohne die Blue Box sozusagen? Also welche Art von Effekten hat so eine Jugendarbeit? Kannst du das sehen? Könnt ihr das? Oder ist das viel zu, seht ihr die Jugendlichen halt in einen ganz kurzen Ausschnitt in ihrem Leben und könnt das in der Hinsicht so vielleicht gar nicht nachvollziehen? Wie nimmst du das wahr?
Ja, also wir haben das große Glück, dass wir jetzt schon eben 17 Jahre am Start sind. Das heißt, wir haben viele Jugendliche eben schon wirklich über einen langen Weg auch begleitet. Und wir haben die Möglichkeit, von 0 bis 18 Jugendliche zu begleiten in einem Haus. Also das ist auch nochmal was ganz Besonderes, weil wir eben die gesamte Kindheit abbilden. Das heißt, wir haben bei uns im Haus eine Kita mit 150 Kindern, habe ich vorhin, glaube ich, schon mal gesagt. Und da fangen wir schon an mit den künstlerischen Prozessen. Das heißt, wir versuchen da schon über diesen Weg Kinder wirklich zu stärken und ihnen eine Plattform zu geben, um zum Beispiel auch in der Sprachentwicklung und so sich viel besser ausdrücken zu können. Da spielen noch ganz viele mehr Aspekte eine Rolle. Und dann geht es sozusagen in den Kinder- und Jugendbereich bei uns. Und auch da können eben die Kinder bei uns bleiben am Nachmittag, wenn sie in die Schule gehen. Das heißt, wir haben wirklich 18 Jahre, wo wir Kinder begleiten können und wir haben inzwischen auch die ersten Kids, die eben jetzt, 2016 haben wir die Kita eröffnet, schon über 8 Jahre, 9 Jahre jetzt eben bei uns sind. Das ist natürlich ein wahnsinnig langer Zeitraum, wo wir Kinder und Jugendliche dann eben auch mit diesem Ansatz begleiten können und merken natürlich, dass das was mit denen macht. Also wenn man die auf der Bühne jetzt erlebt, dann ist das wie eine Selbstverständlichkeit. Also das ist schon sehr cool. Und wir haben dann nochmal so zu dem, dass wir eben jetzt 17 Jahre am Start sind, wir haben vor ein paar Jahren einen Dokumentarfilm gedreht, da haben wir Kinder, die bei uns waren, befragt und wollten eigentlich mit denen über die Pandemie sprechen, wie sie das erlebt haben, was das mit ihnen gemacht hat. Darüber wollten sie aber nicht sprechen, sondern wollten über ihr Leben reden und über die Idee oder über die Dinge, die sie erlebt haben und waren so offen in diesem in diesen Interviews, dass wir selber teilweise wirklich mit den Tränen kämpfen mussten, weil die aus ihren tiefsten Geschichten erzählt haben, die sie zwar hier angerissen haben, aber teilweise so tiefgehend gar nicht mit uns damals jedenfalls so geteilt haben oder ich sie selber vielleicht auch nicht erlebt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht dabei war. Und dann haben sie auch erzählt, was die Blue Box mit ihnen gemacht hat. Und da haben sie eben darüber berichtet, dass sie teilweise gemobbt worden sind, dass sie, wir haben ein Mädchen gehabt, die hat gesagt, wenn es die Blue Box nicht gegeben hätte, wäre ich heute nicht mehr am Leben. Die hat einen starken Missbrauch erlebt in ihrem Leben, ja. Und ich glaube, das gibt den Kindern und Jugendlichen einen Halt. Wir werden oft als zweite Familie bezeichnet, weil es eben ein stärkenorientiertes Projekt ist, was die Stärken von den Kindern herausgearbeitet, also wo die Stärken herausgearbeitet werden und nicht die Defizite. Und sie erleben in der Schule ein sehr defizitäres System und sie erleben das oft im Familienkontext und eben dann durch Ausgrenzung und Ähnliches wissen wir ja auch, was das irgendwie macht. Das ist einfach nicht gut. Und dann einen Ort zu finden, wo sie auf einmal gesehen werden, gestärkt werden und dann auch irgendwie wieder in ihren Alltag zurückkehren können. Und wir sagen immer, wir möchten gern starke Kinder und Jugendliche, die ja in der Gesellschaft was bewegen und selber eben dann den Weg finden, um auch wirklich sich zu beteiligen, ne? Und zu wissen, so meine Stimme wird gehört. Ich bin es wert, dass ich irgendwie mich beteilige. Und das haben die erzählt, also dass sie das eben hier erlebt haben und dadurch eben in der Gesellschaft, in der Schule, in den Berufskontext dann eben sich viel besser aufgestellt gefühlt haben. Mhm. Und das ist schon spannend, also wenn man dann irgendwie weiß, das kann die Blue Box schaffen, auch bei Kindern und Jugendlichen, die eben wirklich so viele Herausforderungen zu stemmen haben, dass auf einmal sich Perspektiven komplett verändern. Das ist was mich total berührt, immer noch. Und täglich eigentlich.
Ich habe da mal eine Frage an euch drei eigentlich. Weil Marlies hat gerade, du hast gerade gesagt, Schule ist oft eine andere Erfahrung als die Erfahrung, die die Jugendlichen bei euch machen. Und ich habe gedacht, in der Vorbereitung, man könnte die Frage stellen, ist denn das, was ihr macht, ist dafür nicht Schule eigentlich zuständig? Also Jugendlichen eine Möglichkeit geben, kreativ herauszufinden, wer sie sind, was sie können, wo sie stehen und so. Ihr arbeitet alle drei mehr oder weniger eben so in diesem Bereich. Ne? Jay, du bist sogar Schulsozialarbeiter. Wie genau. Seht ihr das? Ist Schule damit überfordert?
Ja, im augenblicklichen System würde ich sagen, auf jeden Fall. Also die Schule ist, ich mache jetzt ja seit 2009, glaube ich, mache ich Schulsozialarbeit. Und es ist schon offensichtlich, dass der Bildungsauftrag, der steht vorne. Und da passen natürlich manche Kinder besser rein und andere nicht so gut und so weiter. Hat die Marlies vorhin ja auch schon erwähnt. Und natürlich versuchen auch die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen, das Soziale zu fördern und die Klassengemeinschaft und so weiter. Ne? Aber vorne steht halt der Bildungsplan. Ne? Du musst sozusagen bestimmte Dinge durchbringen, was ja auf der anderen Seite auch seine Berechtigung hat, weil man will ja Allgemeinbildung vermitteln und so weiter können auf diesem Gebiet. Aber da fallen natürlich super viele Kinder und Jugendliche raus, weil das gar nicht deren Ding ist. Keine Ahnung, mathematisch zu denken oder mit Worten umzugehen oder so. Und wenn du bestimmte Skills nicht unbedingt hast, also im sprachlichen oder im mathematischen Bereich oder im rationalen Bereich überhaupt, da läufst du, also obwohl es keiner will, ne? Das will niemand und trotzdem fällst du durchs Netz. Im Großen und Ganzen. Also, oder du kannst durchs Netz fallen oder schleppst dich da gerade so irgendwie durch und kannst ja, und man kann dann nur hoffen, dass du später mit einer guten Ausbildung oder irgendwas auf einen anderen Weg kommst irgendwie. Also aber Schule bemüht sich, ne? Also ich, bei mir an der Schule gibt es auch Theater-AGs und es gibt und es werden immer mal auch Theaterstücke eingeladen und solche Sachen, ne? Es gibt Musikklassen und so. Also es ist, wird sich schon bemüht in dieser Hinsicht, aber im Großen und Ganzen ist es halt nur ein kleiner Teil, der dafür übrig ist. Und ich würde schon sagen, die Lehrer sind auch von den Herausforderungen, die heute an sie gestellt werden, von den Eltern und von der Welt, wie die Welt nun mal ist, schon oft überfordert. Also ich merke schon, dass ich als Sozialpädagoge manchmal überfordert bin, wenn ich merke, in welchen Lebensrealitäten die Jugendlichen leben. So, ne? Also und also von daher die Frage, ja, das wäre super, wenn die Schule das tun würde, könnte. Aber ich glaube, dafür müsste wirklich das Schulsystem reformiert werden und da unsere politischen da alle 5 Jahre quasi der Landtag neu gewählt wird, kannst du das vergessen, weil das müsste, keine Ahnung, auf 10, 15, 20 Jahre angelegt sein, so eine Veränderung, und das wird nicht passieren. Also bleibt man bei dem, wie es ist, weil du damit keine Wahlen gewinnen kannst, wenn du was Langsames anstößt, was es sein müsste, um das Ding in andere Tücher zu wickeln, sozusagen.
Kontinuierlich auf jeden Fall zu verbessern, ja.
Genau.
Ich glaube tatsächlich auch, dass die Herausforderungen für Jugendliche heute so groß sind, wie sie nie zuvor irgendwie waren. Also anders vor allen Dingen herausfordernd. Wir erleben hier Jugendliche, die was wollen, also die haben Lust, sie wissen aber oft nicht wie, weil sie so viele Angebote auf der einen Seite haben und dann aber wieder so viele Herausforderungen und dann wieder eine Welt vorgelebt bekommen, die völlig unrealistisch ist. Und in diesen ganzen Herausforderungen zu entscheiden, was ist denn jetzt richtig und was ist denn falsch und in welche Richtung soll ich mich denn entwickeln, da fehlt es an echten Vorbildern. Also ich kann mich irgendwie daran erinnern, in meiner Kindheit, ich hatte irgendwie Vorbilder, die da waren und wo ich halt wusste, okay, da kann ich mich irgendwie lang orientieren. Das fehlt heute so oft, weil eben, naja, da sind so viele und irgendwie halt viel auch gefaked. Und das, glaube ich, macht halt viel Verwirrung auch im Kopf. Und dann gibt es halt ein Schulsystem, was halt irgendwie durchgedrückt wird, was aber schon lange nicht mehr dem entspricht, was Jugendliche heute brauchen. Und auch, also, und da mache ich auch gar keinem Lehrer einen Vorwurf, sondern ganz im Gegenteil. Ich wünschte mir, dass die Lehrer Unterstützung endlich bekommen würden, um wirklich ein Bildungssystem umzusetzen, was sie sich selber so sehr wünschen. Und die stehen vor riesen Herausforderungen und keiner hört ihnen richtig zu. Also, und es gibt vielleicht erste Schulen, die jetzt anfangen, das umzusetzen und die auch wirklich neue Lernmodis denken und versuchen wirklich auch neue Ideen mit reinzubringen. Und das ist toll, dass es diese Menschen gibt, die sich einsetzen für ein neues Bildungssystem und so. Aber die Jugendlichen, die jetzt gerade jugendlich sind, die haben, glaube ich, die größte Herausforderung zu tragen, weil sich eben noch nicht so viel bewegt hat zu dem, was sich alles in der Welt um sie herum bewegt. Und in dieser Zerrissenheit leben die ganze Zeit. Und ja, ich glaube, das, was wir als Blue Box eben in diesem Zuge machen, ist, dass wir eben nicht mehr so, wir leben sehr fehlerfreundlich, das heißt, die Kinder und Jugendlichen, selbst wenn mal was passiert, was ihnen unangenehm ist, dann sagen wir, hey, also so, dass wir schaffen es gemeinsam, irgendwie diese Hürde zu überwinden, die du gerade hast. Wir lassen dich damit auch nicht allein und hier wird keiner ausgelacht, sondern wir schaffen gemeinsam einen Weg, diese Hürde zu meistern. Und dafür hat ja die Schule gar keine Möglichkeit. Also wie sollen sie das schaffen bei irgendwie 30 Kindern in einer Klasse mit 2 Menschen, die halt dann begleitend da sind? Bei uns in der Blue Box schaffen wir tatsächlich einen Schlüssel von ungefähr 1 zu 6. Genau so. Wow. So, dass wir halt einfach einen Schlüssel haben, der irgendwie dann wirklich noch nah dran ist und man den Kindern zuhören kann. Wie soll denn eine Lehrerin, die irgendwie dann noch einen Bildungsauftrag hat und den umsetzen muss mit einem Bildungssystem, was vorgegeben ist, das alles schaffen. Also
genau.
bin ja tatsächlich, also nicht nur, aber schon auch viel so wirklich in Schulklassen für so Projekttage oder auch mal Projektwochen oder es gibt auch so Projekte, wo ich mal über einen längeren Zeitraum immer mal wieder punktuell dann an den Schulen bin und da entsteht dann so über ein halbes Jahr irgendwie sowas wie ein gemeinsames Buchprojekt oder eine Performance oder sowas. Und was mir fast immer, also egal, wie die Schulen jetzt so drauf sind, ne, das hast du ja auch schon gesagt, Jay, da gibt es natürlich ganz tolle Schulen, die so kreative Angebote haben, manchmal dann auch noch nachmittags oder sowas. Und es gibt welche, wo das fast gar nicht stattfindet. Aber was ich trotzdem fast überall vorfinde, ist, dass wenn du anfängst, so frei und kreativ zu arbeiten, dass du erstmal eine ganze Weile brauchst, damit die Schülerinnen und Schüler dir das glauben, ne? Dass die jetzt einfach halt mal machen dürfen. Dass, also ich gebe dann manchmal so einen Schreibimpuls und dann sind natürlich so die schlauen Vorlauten schon so nach 2 Minuten sagen die fertig, weil die im Grunde den Arbeitsauftrag erfüllt haben, ne? Weil du den theoretisch auch in 2 Sätzen lösen kannst, so wenn du halt irgendwie so eine Schreibaufgabe gibst. Und da hinzukommen, es geht hier gar nicht darum, einfach nur das, was mir gesagt wird, das mache ich jetzt und wenn ich fertig bin, gut. So, sondern du darfst jetzt halt die Zeit für dich mal nehmen. Ne? Das geht darum, dich auszudrücken, dem nachzuspüren, wie es dir geht, was deine Themen sind, was dir wichtig ist, das mal zu setzen. Ich mache manchmal mit denen so eine Übung, da gucken wir uns das Video von der Performance von der Amanda Gorman an. Vielleicht erinnert ihr euch, das war die junge afroamerikanische Poetin, die bei der Amtseinführung von Joe Biden so ein Spoken-Word-Stück vorgetragen hat. Und ausgehend davon sage ich dann ja, wenn ihr an so einer Stelle, ne, sagen wir mal im Deutschen Bundestag oder bei irgendeiner wichtigen Veranstaltung, wenn ihr da einen Text vortragen dürftet, was würdet ihr sagen? Und da war einmal wirklich, es war sehr eindrücklich und auch ein bisschen niederschmetternd, da hatte eine Schülerin, da habe ich schon gemerkt, die kommt irgendwie nicht ins Schreiben, habe ich gesagt, was ist denn los? Und hat die gesagt, ich finde einfach das Setting völlig, völlig unrealistisch, weil das wird ja eh nie passieren und selbst wenn, dann hören die einem ja eh nicht zu. Und deswegen fange ich gar nicht erst an zu schreiben. Und das ist halt genau das Ding, ne? Und ich verstehe das auch total. Wie sollst du denn, wenn du aus so einem Alltag kommst, wo man immer nur erstens, zweitens, drittens, so das ist die Aufgabe, mach, hinterher gibt's eine Note. Du kommst, also diesen kreativen Modus, den hast du leider gar nicht. Und ich finde, es ist halt nicht nur ein Add-on, so dass man sagt, ja, wir haben halt hier den Lehrplan und das Kreative, ja meine Güte, dass wenn wir Zeit haben und wir Bock drauf haben, dann machen wir das auch noch. Ich finde, das vermittelt ganz fundamental wichtige Skills, auch so fürs Leben, auch wenn du überhaupt nichts Künstlerisches hinterher vielleicht beruflich machen willst, die ansonsten gar nicht vorkommen. Und deswegen finde ich das ganz toll und ganz richtig, wie ihr das macht in der Blue Box.
Du hast gerade eine Frage beantwortet, zu der ich noch nicht gekommen bin, die zu stellen, aber das fand ich wirklich ganz spannend und vielleicht kann ich die dann ja an dich weiterspielen, Marlies. Weil, Marlies, du hast erzählt, was ihr so macht und ich habe überlegt, was wäre eigentlich jetzt, wenn ihr, sagen wir mal, eine Fahrradwerkstatt machen würdet oder ihr würdet gemeinsam mit den Jugendlichen Vogelhäuschen bauen. Oder irgendwie sowas, ne? Wäre das dasselbe? Und jetzt, nachdem ich Marco gehört habe, würde ich denken, nee, auf keinen Fall. Aber wie schätzt du das?
Nee, das wäre natürlich nicht dasselbe. Also ich glaube, das, was wir in Beziehungsarbeit investieren, das kann man auf jegliche unterschiedliche Art und Weise umsetzen. Aber dieser künstlerische Prozess, der bei Kindern entsteht, wenn man ihnen wirklich diese Bühne gibt, ne? Wenn man diese Freiheit rauslässt, da steckt ja was in dir. Lass uns doch mal suchen, wo das so in dir hervorgekitzelt werden kann. Und sie auch noch einen Rahmen bekommen, wo auf einmal nicht mehr die ganze Zeit ja so Stress im Kopf passiert, weil sie eben defizitär angeguckt werden, sondern wirklich auf einmal, da sind Menschen, die hören mir zu, die stärken mich, da habe ich tolle Vorbilder, weil das sind alles professionelle Künstler, in die wir uns arbeiten. Und da entsteht auf einmal was. Ich hab einen Raum, ich habe eine Bühne und jetzt kann ich einfach mal loslegen und gucken, was da so in mir steckt. Und das lässt sich dann transferieren auf jeden Moment im Alltag, ne? Also ob es dann in der Schule im Vortrag ist oder ob es dann beim Bewerbungsgespräch ist oder ob es dann, keine Ahnung, im Supermarkt ist, wie ich mit dem KassiererInnen spreche oder eben mit einer Lehrerin oder so. Das lässt sich überall hin transferieren im Alltag der Kinder und Jugendlichen, auch oft in die Familien tatsächlich. Das erleben wir auch viel, dass auf einmal eine Veränderung in den Familien passiert, weil so ein Kind kommt von der Bühne und ein Vater geht auf ihn zu und sagt, boah, ich wusste nicht, dass das in dir steckt. So, ich bin, also, und dann laufen die Tränen, ja, weil die einfach auf einmal was erleben, was sie ihren eigenen Kindern nicht mal zugetraut hätten, weil sie es eben nicht erlebt haben, nicht gesehen haben und so. Mhm. Und das kann oft nur Kunst, weil es eben so krass berührt, weil es Dinge hervorruft, die eben in uns Menschen drinstecken, von der Geburt an,
sage ich mal. Naja, und weil es sozusagen wirklich auch dazu einlädt, das eigene auszudrücken. Ne? Also ne, wenn, wenn du Vogelhäuschen baust oder eine Fahrradwerkstatt machst, da sind zumindest relativ, und das meine ich gar nicht negativ, diesen solchen Arbeiten gegenüber, aber es sind klare Vorgaben, was hier passiert sozusagen. Ne? Was am Ende bei rauskommt. Und Kunst und Kreativität guckt halt, also so verstehe ich das, was du über eure Arbeit gesagt hast, Marlies. Guckt halt, was steckt denn in dir und wie kannst du das ausdrücken? Also nicht am Ende sollst du dieses Stück spielen können, sondern ne, also mehr die Frage, wir haben hier eine Situation, wie würdest du in die hineingehen und eine Rolle spielen und so weiter. Also du kommst einfach über diesen Prozess mit mehr mit dir selbst in Kontakt, als wenn du auch meinetwegen nur stumpf ein Stück einüben würdest. Auch dabei schon, glaube ich schon, weil es natürlich auch was Kreatives ist. Aber auch da ist die Vorgabe ganz klar da. Aber so wie ihr arbeitet, ist ja wirklich, steht das Kind im Vordergrund. Und das finde ich, also finde ich Bombe. Also finde ich wirklich toll.
Und Marco, du hast total recht, ne? Das braucht Zeit und das braucht auch wirklich eine Kontinuität. Deswegen total. Ist es auch schön, wenn die Kinder und Jugendlichen bei uns eben einen längeren Zeitraum verbringen, um eben wirklich das, was wir uns ja wünschen, langfristig zu implementieren in ihr Leben. So. Und die brauchen einfach wieder eine Verbindung zu sich selbst. Ne? Das ist das, was wir so erleben, weil das eben durch diese ganzen äußeren Einflüsse einfach verloren geht. Und da versuchen wir hinzuarbeiten. Eine Verbindung erst zu sich selbst und wenn die wiederhergestellt ist, dann kann auch das, was von innen ist, wieder herauskommen, ne? So. Und wieder in den Vordergrund treten.
Und es ist aber ja auch Verbindung untereinander, ne? Weil das finde ich ja auch ganz toll bei diesen großen gemeinsamen Produktionen. Ich finde das Allerspannendste bei Kunst generell ist eigentlich immer da, wo Kollaborationen passieren. Und das ist ja direkt schon mit angelegt eigentlich in eurem Konzept, dass es ohne gar nicht geht.
Absolut.
Ich habe mal in einem, als ich Sozialpädagogik studiert habe, war ich in so einem medienpädagogischen Projekt, wo wir dann auch irgendwie, keine Ahnung, war ein relativ großer Kurs, keine Ahnung, 20, 25 Leute oder so. Und dann haben wir irgendwie so eine Klausur gemacht und dort sollte dann ein Film gedreht werden. Und das war ganz spannend, da die Vorgabe, also es gab irgendeine Vorgabe, die dann umgesetzt werden sollte. Und es gab verschiedene Teams, die sich dann, die einen kümmern sich um das Bildmaterial, die anderen um Musik, die nächsten um irgendwas. So, und was ich ganz spannend fand damals war, ich habe mich dann da ziemlich mit jemandem angelegt, weil der hat die Bilder gemacht, also irgendwelche Sachen gefilmt und hat dann gesagt, und ich will die Musik dazu haben. Und ich war im Musikteam und ich sagte, das ist doch überhaupt nicht dein Job, Alter. Und ich mochte auch die Musik nicht, die er ausgesucht hatte. Ne? Und das Witzige war, ne, unter Sozialpädagogen sind ja manchmal die Diktatoren kommen dann in so Augenblicken zum Vorschein, weil du merktest, dass dessen künstlerische, also unser beider künstlerischer Blick war beleidigt. Meiner dazu noch, weil ich das Gefühl hatte, wer bist denn du? Dich hat hier niemand zum Regisseur erkoren, sondern, ne, aber der, na, du, ich will dieses Lied. Und wir haben uns da richtig gefetzt. Also ich will nur mal sagen, ne, das ist so Kollaboration in so einem Fall muss unter Umständen auch ganz gut moderiert werden,
ja, klar,
weil natürlich da bestimmte Egos aufeinander treffen, die bestimmte Vorstellungen haben, die ja natürlich auch was mit einem künstlerischen Ausdruck zu tun haben, den dieser junge Mensch dort umsetzen wollte und oder ich, der ich sozusagen nur in der Tongruppe war, obwohl es ja albern ist, dass die quasi eine Stufe drunter liegen würde. Naja, also ich will einfach nur sagen, ich kann mir vorstellen, dass auch diese Prozesse durchaus spannend sind und wir haben das damals nicht gut gelöst gekriegt. Ich glaube, er hat sein Recht bekommen und ich war sauer. Und die Pädagogin hat das einfach so unkommentiert gelassen. Fand ich ziemlich daneben. Anyway, ich will es nur so als Beispiel sagen, dass ja da eigentlich eine riesige Chance drinne gesteckt hätte. Aber leider war dann sozusagen das Produkt wichtiger als die soziale Ebene. Und zumindest von dem, was du erzählt hast, steht bei euch eher das Ich und die soziale Ebene im Vordergrund. Und das finde ich irgendwie schön.
Auf jeden Fall. Deswegen ist auch diese Kombination aus pädagogischer Fachkraft und künstlerischer Fachkraft wirklich ein Riesengeheimnis, was wir entdeckt haben, was so toll miteinander funktioniert. Und du hast auch total recht, ne? Es braucht immer beides auch in der Begleitung und vor allen Dingen das emotionale Steuern von irgendwie so Gefühlen, die dann so zum Ausdruck kommen. Da braucht es einfach viel, viel Zeit für, um das auch irgendwie in gute Bahn zu lenken und einfach ja auch Freiräume wieder zu schaffen, wo eben man sich dann eben einigen kann. Ne? Wir haben ja so auf eine Bühnenproduktion hingearbeitet, da hatten wir das Thema Wut, also darf man Wut überhaupt rauslassen? Was ist das für eine Emotion? Wo sieht man die? Und so. Und damit haben sich die Pädagoginnen, die KünstlerInnen und so alle und die Kinder eben natürlich alle mit auseinandergesetzt beschäftigt und haben es versucht, zum Ausdruck zu bringen. Und in einer der Bühnenproduktionen steht ein Mädchen vorne und sagt so, ich bin so wütend. Ich bin wütend auf meine Eltern, ich bin wütend auf meine Mutter, auf meinen Vater, auf meine Lehrer. Die sehen mich sowieso nicht und ich bin so richtig wütend und ich habe so viel Wut und Wut und Wut. Und es wird immer lauter und energischer und irgendwann sagt sie, und eigentlich bin ich nur wütend auf mich selbst. Mhm. Und dann kommt es auf einmal so aus ihr raus, weil sie versteht, klar, die anderen spielen alle eine Rolle, aber irgendwie bin ich auch wütend auf mich, weil ich schaffe es nicht, aus diesem Kreislauf rauszukommen. Und wie schaffe ich das eigentlich? Und auf einmal kommt so eine Ebene, wo sich was öffnet. Ne? Sie versteht sozusagen, dass nicht alles nur durch äußere Einflüsse passiert und dass man irgendwie auch ganz viel mit sich selbst schafft und dann eben rausgehen kann, so ins Leben und das anpacken kann, weil man ganz viel Kräfte auf einmal freisetzen kann und so. Und mit diesen Emotionen auch zu leben und nicht eben zu sagen, boah, das ist falsch, wenn ein Kind mal aus der Reihe tanzt, sondern dass da vielleicht auch was hintersteckt, was irgendwie erstmal raus muss und dann wieder in richtige Bahn gelenkt werden muss. Das verstehen heute so viele nicht mehr. Und das macht mich teilweise sehr wütend auch und teilweise so traurig, weil ich halt denke, Kinder und Jugendliche brauchen es, dass ihnen zugehört wird und dass sie einen Weg finden, ihre Emotionen, die eben wirklich durch viele Einflüsse auch geprägt sind gerade, wieder eben einen Weg finden, der eben einfach gut sein kann und nicht immer nur defizitär. So.
Ich finde das ganz interessant, diese Unterscheidung von innen und außen sozusagen. Ich habe im Vorfeld mir darüber Gedanken gemacht. Also ich habe mich gefragt, welche Bedeutung kann künstlerische, kreative Arbeit für Jugendliche haben, für Kinder haben. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, welche Bedeutung hat es denn für mich? Ne, ich bin ja künstlerisch auch aktiv. Also was macht das denn mit mir? Und natürlich denkt man schnell an das Innen. Also ja, ich suche in mir nach Themen, ich suche in mir nach Emotionen, die ich gerne nutzen möchte oder so. Aber dann stelle ich auch schnell fest, dass mein Blick durch diese Arbeit auch nach außen gerichtet wird. Also zum Beispiel, ich schreibe Geschichten, die in Bremen spielen, weil ich hier aufgewachsen bin. Und dadurch, dass ich Geschichten überschreibe, die in dieser Stadt spielen, lerne ich die Stadt überhaupt ganz neu kennen auch. Ich lerne also auch als Bremer, als ehemaliger Bremer, Orte kennen, die ich noch nie zuvor gesehen habe, weil ich dann möchte, dass so Geschichten spielen. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Welt da draußen eben auch, ne? Und das hat ja, das ist ja beides. Also Kunst macht mir mein Innen vielleicht manchmal deutlicher. Ich schaffe dafür eine Form von Ausdruck. Aber ich habe den Eindruck, Kunst hilft mir auch, das Außen nochmal neu zu sehen. Und dann denke ich eben in der Kunst darüber nach, was wer ich als Mensch bin in dieser Welt da draußen so. Und jetzt Kinder, wenn ich dir so zuhöre, Kinder haben ja oft das, den Nachteil sozusagen, dass vieles am Außen sozusagen ihr Leben prägt. Sie haben ja gar nicht so viel Möglichkeiten, das Außen zu beeinflussen oder zu verändern, denke ich mir. Deshalb ist es, glaube ich, total wichtig, Kindern einen Blick für sich selbst zu schenken und zu sagen, schau mal, was in dir gerade passiert und so weiter. Aber der Blick nach draußen ist ja auch wichtig. Also wer bin ich auch als Jugendlicher zum Beispiel in dieser Welt? Was hat eigentlich Einfluss auf die Art und Weise, wie ich mich fühle oder so? Und das, ich nehme an, das passiert auch in dem, was ihr macht, oder nicht?
Na klar. Also wir fangen schon in der Kita gerade an mit so demokratischen Prozessen. Ne? Es gibt jetzt, wir laden gerade PolitikerInnen ein und die Kita-Kinder sammeln vorher Fragen und dann kommt so ein kleines Gremium und dann wird mit den PolitikerInnen zum Beispiel besprochen, was die sich so an Fragen überlegen. Und das ist ganz interessant, weil die auf einmal einen Raum bekommen, wo halt ihnen auch von eben Menschen, die ja Entscheidungen treffen in unserem Land, zugehört wird. Und die auch selber, und das ist ganz witzig, das macht nicht nur was mit den Kindern, das macht vor allen Dingen was mit den PolitikerInnen, die bei uns sind.
Glaube ich sofort.
Die kommen in die Blue Box, die reden mit uns und das ist sehr energisch und manchmal auch ein bisschen herausfordernd und so. Und dann betreten die Kinder den Raum und auf einmal verändert sich komplett wirklich der Blick und das Verhalten der PolitikerInnen. Weil die auf einmal gehen, die gehen auf die Höhe der Kinder, die verändern ihre Sprache und sind manchmal selber sogar ein bisschen verunsichert, weil sie nicht wissen, ob sie den richtigen Ton treffen. Und es ist total schön, diesen Moment der Nahbarkeit irgendwie zu erleben, weil sich auf einmal nämlich ganz viel wandelt. Also eine ganz andere Perspektive wieder erlebbar macht. Und ich habe noch ein Beispiel von einem Kind bei uns, Monique hieß sie. Die hat viele Jahre in der Blue Box auch sich beteiligt, war viel in den Musikworkshops mit dabei, hat eine tolle Rap-Stimme und hat eben auch eine Bühnenproduktion mit sich sehr intensiv beteiligt. Und die hat in diesen Interviews von unserem Dokumentarfilm Richtig gute Nachrichten, da hat sie beschrieben, ich habe ein Gespräch gehabt mit einem Mitarbeiter und ich habe bis dahin immer gedacht, ich bin ein Opfer. Weil ich musste in ein Kinderheim, ich wurde aus einer Familie von meiner Mutter getrennt und erst hieß es, ich bleibe da eine Woche und aus dieser Woche sind dann auf einmal 2 Jahre geworden und dann habe ich mich so verloren gefühlt und irgendwie bin ich dann aber in die Blue Box gekommen und dann war da so ein Mitarbeiter, der gesagt hat, ja, es stimmt, es passieren schlimme Dinge im Leben, aber ich kann mein Leben auch selbst in die Hand nehmen. Und das habe ich nicht nur gehört von dem, sondern das habe ich dann eben auch erlebt. Und das sagen wir immer, du kannst dein Leben selbst in die Hand nehmen, egal was vorher passiert ist, egal was für schlimme und schwere Sachen du mit dir tragen musst. Es gibt immer Wege und Möglichkeiten, diese zu überstehen. Und das ist nicht einfach. Und das ist beim besten Willen, wenn man die Geschichten von vielen Kids von uns hört, dann auch da schlägt man die Hände über den Kopf zusammen und trotzdem versuchen wir eben diesen Weg zu begleiten und dann eine neue Perspektive zu schaffen. Und heute arbeitet sie selber im sozialen Bereich und bringt sich wieder für Menschen ein. Und da kommen mir die Tränen, weil ich denke, wie toll ist es, dass wirklich das passieren kann, dass eben dieser Perspektivwechsel passiert und genau so dann auch so eine Arbeit einfach was bewegt, ne, und was bewirkt. Und dann geht eben nicht nur das erst von innen und dann geht es nach außen.
Ja, cool, fantastisch. Ist das bitte? Voll, 100%.
Richtig, wow. Richtig toll. Mhm. Ja, das ist schon, Blue Box ist schon irgendwie, finde ich, ein Vorzeigeprojekt, weil ihr einfach so den Schwerpunkt eben auf Kreativität, auf die wirklich Einzelnen in der Gruppe legt. So, und das ist, ihr habt euch auf die Fahne geschrieben, nicht alles zu machen, sondern eben diesen kreativen Bereich in den Kindern zu fördern und zu wecken und sie dort Schritte gehen zu lassen. Wie ist denn das? Du hast gesagt, ihr habt 100 Kinder, die bei euch sind. Ich nehme mal an, das ist in eurem Stadtteil also nicht wahnsinnig viel. Also ich meine, also es ist natürlich eine Menge, aber habt ihr riesig lange Wartelisten? Wie funktioniert das? Sind Leute dann sauer, dass sie nicht in irgendwelche Gruppen kommen? Oder wie kannst du mal ein bisschen so auf dieser Ebene erzählen? Ja?
Ja, also wir haben tatsächlich so um die 100 Kinder, die uns jede Woche hier besuchen zu den Workshops. Wir gehen aber auch nach außen. Wir haben super viele Projekte. Wir sind zum Beispiel mobil unterwegs. Das heißt, wir haben so Lastenräder, da gibt es ein mobiles Tonstudio drin und eben viele kreative Angebote. Und dann fahren wir an die Hochhäuser, auf Spielplätze, an Geflüchtetenunterkünfte und bieten eben unsere kreativen Workshops auch vor Ort an, sodass wir eben immer auch diese Berührungspunkte haben zu den Orten, wo eben die Kinder und Jugendlichen sind und dass sie erstmal nicht zu uns kommen müssen, sondern wir gehen zu ihnen. Das ist auch ein wichtiger Prozess, den wir gelernt haben, dass Jugendliche gerade ziemlich schwer so herauszuziehen sind aus ihrem Alltag. Die haben riesig viele Herausforderungen in der Schule zu meistern. Dann die ganze Medienwelt, die sie einfach überrennt und wo sie viel Zeit investieren. Und dann noch sich für künstlerische Projekte zu entscheiden, ist eine Entscheidung.
Voll.
Und das macht es manchmal gar nicht so einfach tatsächlich. Deswegen, genau, ist unser mobiles Projekt wahnsinnig bereichernd in den letzten 5 Jahren, wie wir es haben. Wir sind in einer geflüchteten Unterkunft. Wir haben jetzt ein Kreativangebot tatsächlich hier in der Landsberger Allee. Da sind inzwischen über 400 Kinder und Jugendliche, die sich nur in einem großen Hochhausgebäude aufhalten und die kaum Angebote haben. Das heißt, da sind wir vor Ort und machen auch da eine richtig tolle künstlerisch-kreative Arbeit. Ganz anders, weil wir sie natürlich nicht so intensiv machen können wie hier, sondern da geht es erstmal um überhaupt kennenlernen, sie überhaupt zu uns in eine Beziehungsarbeit zu bringen, Sprachbarrieren zu überwinden und. Also da gibt es andere starke, krasse Herausforderungen, die zu stemmen sind. Und wir haben weiter auch ein Projekt in Brandenburg. Wir sind auch in Hannover seit letztem Jahr neu. Das heißt, wir versuchen schon viel auch nach außen zu gehen. Genau. Und die Wartelisten, die haben wir manchmal, aber wir versuchen tatsächlich immer die Angebote dann auch anzupassen. Also wir versuchen dann eben mehr dazu zu nehmen, sobald wir es können. Wir sind aber auch so ein bisschen finanziell abhängig, weil wir eben alles durch Spenden finanzieren, was den Kinder- und Jugendbereich betrifft, außer ein paar Projekte, die eben über den Senat finanziert werden. Ja.
Ach, cool. Sehr gutes Stichwort, Marlies. Wie kann man euch unterstützen? Wie kann man euch helfen? Wie findet man Informationen?
Also auf unserer Website. Da findet man alle Informationen zum Spenden. Das ist tatsächlich was wir als wichtig empfinden. Wir bekommen den Auftrag von der Gesellschaft, um diese Arbeit umzusetzen, weil wir eben wirklich von vielen, vielen Menschen unterstützt werden. Also schon seit Jahren wird die Blue Box durch SpenderInnen getragen. Und solange das weiterhin so ist, machen wir auch unseren Job. Und den machen wir, glaube ich, ganz gut. Aber das braucht's. Also wenn wir das nicht mehr hinbekommen, dann können wir auch unsere Arbeit quasi einpacken. Und wir glauben, dass das zu wichtig ist, was wir tun, als dass das eingestampft werden sollte. Deswegen rufe ich gerne dazu auf, dass man uns unterstützen kann. Entweder mit regelmäßigen Spenden, mit einer einmaligen Spende. Unternehmen können uns unterstützen. Die können spenden und kriegen auch eine Spendenbescheinigung natürlich. Das ist auch manchmal sehr hilfreich für Unternehmen, wenn die so am Jahresende dann einfach nochmal einen Gewinnüberschuss haben und wollen nochmal was loswerden. Das können Sie bei uns sehr gut investieren.
Ich habe noch 2 Fragen, die ich gerne stellen würde. Ihr kommt doch so aus dem christlich-kirchlichen Hintergrund, ne? Was spielt das in eurer Arbeit für eine Rolle? Vielleicht kannst du dazu nochmal ein bisschen was sagen, dass man euch ein bisschen besser versteht oder auch, keine Ahnung, missioniert ihr die Kinder da oder was macht ihr da eigentlich in dieser Hinsicht?
Ja, Thorsten kam ja aus einem sehr christlichen Kontext. Der hat ja wahnsinnig große Sachen begleitet, also Jesus House und so. Ne? Der hat da eben als Speaker hat er solche Sachen eben gemacht. Und ihm war aber immer wichtig, dass eben in dieser Arbeit, die wir hier machen, nicht Kirche draußen dran steht, sondern Kirche gelebt wird. Das heißt, unsere Werte sind auch die Werte, die man im christlichen Kontext so kennt, sind eben sehr herzwertebasiert. Und viele, die hier noch arbeiten, also zum Beispiel unsere Leiterin aus dem Kids- und Jugendbereich, wir als Geschäftsführende und so, wir kommen alle aus dem christlichen Kontext und arbeiten hier aber selbst nicht so. Also wir beten jetzt nicht mit den Kindern zum Beispiel vor den Workshops oder so, sondern das ist Inhalt und die Kinder fragen uns und wir beantworten denen auch die Fragen und ganz ehrlich, wie wir sozusagen leben. Und wir haben alle ein Verständnis vom christlichen Glauben. Das ist schon was viele von uns hier begleitet. Ich selbst gehe in eine Gemeinde zum Beispiel, habe da meine Wurzeln, bin da total zu Hause. Aber ja, das steht erstmal nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht erstmal, Menschen zu begegnen und Menschen einen Ort zu geben, wo sie sein dürfen.
Also es ist keine verdeckte Missionsveranstaltung.
Nein, das ist es nicht.
Aber es ist ganz witzig, ne? Ich mache das bei mir an der Schule in der Sozialarbeit ähnlich. Ich war erst von einem kirchlichen Träger da, jetzt inzwischen über einen staatlichen. Ich sage immer, ja, Religion darf an der Schule sein, aber hier geht es nicht um Religion, sondern hier geht es um den Menschen. Und ja, meine Motivation kommt aus einer christlichen Überzeugung und so weiter. Und von daher kommt das im Gespräch dann mit den Jugendlichen ab und zu mal vor. Ne? Gerade auch im Gespräch mit den muslimischen Jugendlichen ist es manchmal dann auch spannend. Aber ich achte immer sehr, 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 sehr deutlich drauf, dass es, Evangelium heißt für mich an der Schule nicht Verkündigung, sondern heißt miteinander leben und füreinander da sein und sich gegenseitig stärken und so weiter. Also genau, so, also von daher, das ist ganz ähnlich. Jetzt meine zweite, die ist ein bisschen unangenehm, die Frage. Will da trotzdem gerne einfach mal hören. In einer Zeit, in der Missbrauchsfälle noch und nöcher irgendwo aufpoppen. Und ihr macht ja nun auch eine sehr körperlich betonte Arbeit. Wie geht ihr mit dieser Herausforderung um? Erzähl mal. Also weil das interessiert mich nämlich wirklich, weil das ist so. Keiner will das natürlich, aber ja. Das wollte noch nie irgendjemand und trotzdem ist es einfach ein sehr wichtiges Thema.
Ja, absolut. Also klar, auf der einen Seite gibt es Mechanismen, die greifen einfach. Also darüber werden alle informiert und belehrt. Das ist wichtig, dass man weiß, wie man handelt. Wir haben, glaube ich, ein ganz gutes System entwickelt, eben wie gesagt, des Zuhörens. Und dadurch ploppen natürlich diese Themen dann willkürlich oder unwillkürlich einfach auf. Ne? Die ploppen einfach dann irgendwann auf.
Darf ich dich kurz unterbrechen? Ich habe nicht von den Missbrauchserfahrungen der Kinder gesprochen, sondern von potenziellen missbräuchlichen Übergriffen von euch. Also ich wollte wissen, wie ist ja. euer Konzept, um euch zu schützen, abzusichern davor, dass missbräuchliche Dinge passieren.
Verstehe. Okay, also wir sind in der Regel nie allein mit den Kindern. Ich glaube, das ist schon mal eine gute Voraussetzung, dass man einfach immer zu zweit ist und sich deswegen auch unterstützen kann und nicht damit so sehr stark konfrontiert ist, wenn es um Vorwürfe oder Ähnliches geht, weil man eben sozusagen immer jemanden an der Seite hat. Der mit dabei ist. Also ich glaube, wir hatten in der Zeit bisher so zwei Fälle, wo das mal aufgeploppt ist, wo wir Situationen hatten, wo auch Mitarbeitende angeklagt worden sind. Das hat sich dann aber sozusagen, das ging nicht tief. Also das war so, dass wir dann natürlich ins Gespräch gegangen sind, überlegt haben, wie wir damit umgehen und dann Prozesse eingearbeitet haben. Also dann gibt es natürlich Supervisionssachen, die greifen. Dann gibt es Austausch in dem Team. Wir haben insofern erfahrene Fachkraft, mit der man in den Austausch geht.
Aber ihr habt jetzt kein konkretes Schutzkonzept oder so? Also
Doch, ja, natürlich. Okay. Natürlich haben wir ein Schutzkonzept. Ja, ja, ja. Na, selbstverständlich.
Ja, ja. Ja.
Also, genau. Ja, natürlich. Wir haben ein Schutzkonzept. Wir haben alle Regularien und einen Fahrplan, wie man damit umgeht und so, natürlich. Also ich glaube, um sozusagen vorbeugend einmal vorzugehen, haben wir natürlich ein erweitertes Führungszeugnis, was von allen Menschen oder von allen Mitarbeitenden abverlangt wird. Das heißt, Vorbestrafungen oder sowas würden natürlich auffallen und rausfallen dann an Personenkreis erstmal. Und klar, ich meine, da am Ende muss man eben gucken. Ne? Erstmal ist es natürlich eine Menschenkenntnis vielleicht. Kann man, also wem vertraut man oder auch nicht. Ja, ich glaube, da ist man auch nicht vorgefeit. Also ich glaube, das kann man komplett aus. Wir können das Beste dafür geben und tun. Und dafür steht eben dann ein Schutzkonzept oder eben so erweiterte Führungszeugnisse oder Ähnliches, um das dem vorzubeugen. Und die Erkenntnis, dass man eben mit Menschen arbeitet, die man ja gut kennenlernt durch ihr Profil und durch alles, was sie mitbringen an einem Know-how, was man eben kennenlernt. Aber darüber hinaus, ja, können wir eben nur dann darauf achten, dass eben niemand alleine ist mit den Kindern. Bisher, wie gesagt, hatten wir noch keine Fälle bei uns, die dem begründet tatsächlich dann als Vorfälle geltend gemacht worden sind. Gott sei Dank.
Wir haben ja so ein bisschen mit eurer Geschichte und Gründung und Vision angefangen, also haben so ein bisschen über die Vergangenheit geredet, jetzt ganz viel über die Gegenwart, und deswegen habe ich gedacht, es wäre doch spannend, gerade weil wir euch ja auch so als Projekt vorstellen wollen, was sind denn so vielleicht eure Pläne für die Zukunft, wo gibt es noch was ihr euch doll wünscht, oder seid ihr jetzt auch mit dem Gebäude und mit der Kita, seid ihr genau da, wo ihr immer hin wolltet und wunschlos glücklich sozusagen?
Ja, wir haben Ideen und Visionen und Wünsche, auf jeden Fall. Und das beginnt einmal damit, dass wir gerade, also genau, wir haben sozusagen den Ansatz vor 17 Jahren uns ausgedacht und überlegt, was könnte Kindern und Jugendlichen gut tun. Und das verfolgen wir auch im Kern weiter. Aber wir sind schon an einem Punkt, wo wir merken, die Gesellschaft hat sich gewandelt und damit auch die Anforderungen, die Blue Box zu erfüllen hat. Und deswegen starten wir gerade auch in diesem Jahr tatsächlich ein ganz spannendes Projekt, könnte man es fast nennen, aber es ist eher auch intern sozusagen herauszufinden, wie können wir unsere Arbeit noch zielgerichteter schärfen, um Kinder und Jugendliche wirklich das zu geben, was sie brauchen. Und dazu haben wir zum Beispiel in unserem nächsten Newsletter aufgerufen, dass eben Menschen sich beteiligen können, auch Ideen oder Dinge, wie sie das erleben, was Kinder und Jugendliche brauchen, an uns heranzutragen. Wir werden auch den Prozess mit den Kindern und Jugendlichen natürlich starten, dass sie auch nochmal Dinge mit uns teilen und in Form von Interviews oder auch in Form eben der Bühnenproduktion Dinge mit uns besprechen. Und wir glauben schon, dass es eben jetzt an der Zeit ist, nochmal zu gucken, wie können sie eben in Kontakt zu sich selbst kommen und bleiben. Also das Innere wirklich, also die Verbindung erstmal zu mir selbst und dann eben ins Außen. Das ist, glaube ich, das Geheimnis, was jetzt eben noch mal viel intensiver angegangen werden muss, damit eben wieder Kinder und Jugendliche unterscheiden können, was ist eigentlich richtig, was ist falsch und worauf kann ich auch noch vertrauen. Weil, ja, wir sagen immer Herzensbildung auch ein bisschen dazu, weil es gibt so viel, man kann sich ja, überall kann man sich Wissen herholen, ne? Überall kann man sich Nachrichten anhören und so, aber dann noch zu unterscheiden, ist das jetzt eigentlich richtig oder ist es falsch? Oder ist es fake oder ist es noch das, woran ich glauben kann und so? Und da wieder hinzukommen, zu unterscheiden und auf das eigene Gefühl zu hören, auf das Innere, ne? Was sagt mir denn eigentlich meine Intuition dazu, mein Herz? Und nicht das, was mir jeder andere sagt, sondern was ist denn bei mir los? Ich glaube, diesen Kontakt verlieren gerade Kinder und Jugendlichen extrem.
Und sag mal, anschließend daran, also wenn du sagst, okay, ihr versucht natürlich zu gucken, was sind gesellschaftliche Trends und wo müssen wir uns in dieser Hinsicht verändern in einer Zeit, wo jeder dritte Jugendliche als Berufswunsch Influencer äußert. Macht ihr in der Hinsicht auch dann Angebote, keine Ahnung, lächeln vor der Kamera, aber richtig? Oder wie, also spielt sowas bei euch euch dann eine Rolle sozusagen? Weil das ja, also ich höre das, die wollen alle Influencer werden. Also ist, ja.
Ja, jetzt würde man sagen, wir spielen sogar da noch in die Karten, weil wir schaffen die große Bühne für Kinder und Jugendliche. Aber so ist es eben nicht. Was wir festgestellt haben, ist, dass viele von unseren Kids wieder in den sozialen Rahmen sozusagen gehen. Also viele machen eine soziale Ausbildung. Finde ich auch ganz spannend. Und wollen sich wieder in Kinder und Jugendliche investieren, was natürlich mega ist. Und ich glaube, unsere Kinder und Jugendlichen wissen schon und werden auch vor allen Dingen an die Realität herangeführt, zu wissen, was kann ich und was kann ich dann auch werden oder machen mit dem, was ich kann. Also wir haben zum Beispiel ein langjähriges Kind, was jetzt eben schon eine junge, erwachsene Frau ist, die hat eine unfassbar tolle Stimme. Und die hat aber jetzt, sie hat entschieden, dass sie eben gerne Synchronsprecherin werden will und hat jetzt ihre Synchronsprecherausbildung gemacht und setzt ihm da einen Fuß rein. So. Cool. Und das macht sie gut und diesen Weg geht sie auch, ne? Das jetzt in die Richtung. Aber wenn man sich die Interviews aus dem Dokumentarfilm zum Beispiel anguckt, da sind 80% der Kinder und Jugendlichen, die sagen, wie soll es denn für dich weitergehen? Die sagen, sie wollen entweder in den sozialen Bereich. Ein Kind sagt sogar, ich möchte gerne den Edeka-Markt um die Ecke gerne aufmachen, meinen eigenen Edeka-Markt. Also die haben auch irgendwie realistische Vorstellungen von dem, was sie gerne machen möchten und sind gar nicht so drüber und wollen alle Influencer werden oder so. Das erleben wir hier gar nicht unbedingt.
Das ist echt cool, finde ich.
Ja.
Das ist schön. Irgendwie zeigt das, dass da die richtigen Kompetenzen gestärkt werden.
Und ansonsten darf die Bluebox noch ganz viel nach draußen. Also wir haben jetzt gerade so Coaching-Prozesse gestartet, wo wir auch noch mal viel über die Methode, wie wir arbeiten und so nach draußen geben wollen. Wir hatten schon mal ein Buch geschrieben, wollen aber auch noch ein weiteres Buch schreiben, weil sich eben die Arbeit auch verändert hat oder erweitert hat. Eine Bluebox darf es überall geben. Also wir sind auch offen dafür, noch an mehrere Standorte in Deutschland zu kommen. Wer weiß, was passiert.
Marlies, vielen, 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 vielen Dank, dass du da gewesen bist. Das war total spannend und total schön, so zu hören, was bei euch so läuft und wie sich das entwickelt hat. Und wie gesagt, solche Geschichten von Jugendlichen, da kriege ich auch immer ganz schnell Pipi in die Augen, weil das einfach halt zeigt, dass es dann doch einen riesen Unterschied macht. Ne, ob es solche Arbeiten gibt oder nicht, ob sich da investiert wird in Kinder und Jugendliche oder eben nicht. So, und vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr das mit der Bluebox macht und auch so schön macht und so vorbildlich, also so strahlend macht. Ne? Du hast ja gesagt, euer Thema ist strahlendes Herz und zumindest seit vielen Jahren begegnet mir die Bluebox als ein Ort, auch wenn ich selbst noch nie bei euch war, aber immer wenn ich von euch höre, als so ein strahlender Ort, der versucht, Gutes in das Leben von Menschen zu bringen. Und das finde ich ganz, ganz schön und ich habe mich sehr gefreut, dass wir dich heute hier haben konnten, um mal ein bisschen was darüber zu hören und uns interessiert hier ja das Thema Kunst und einfach mal darüber zu reden, was das mit uns oder mit den Kindern und Jugendlichen so macht. Genau.
Danke, und, das hast du sehr schön zusammengefasst.
Ja.
Und komm uns gerne
mal besuchen. Ich bin immer für die pathetische Schlussrede zuständig. oder ich habe mich selbst dazu zuständig gemacht, weil die anderen beiden das nicht gerne mögen. Aber ich mag das gerne. Wir haben so ein kleines Abschlussritual. Das haben wir von Game of Thrones gestohlen. Einer von uns sagt, was sagen wir dem Tod? Und die anderen antworten, nicht heute. Das ist die Antwort an den Tod. Und da laden wir dich herzlich ein, mitzumachen. Und an euch, ihr lieben Zuhörenden da draußen, kommt zu HossaCon und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder mit Popkunstseele. Wir freuen uns schon drauf und wünschen dir alles Gute, Marlies, für eure Arbeit.
Vielen Dank.
Und ich frage, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.